Die Lesung aus dem Alten Testament steht im ersten Buch Mose und ist ein Teil des Schöpfungsberichtes. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, und die Erde war wüst und leer, und es war finster in der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und Gott sprach, es werde Licht, und es ward Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis und nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Und da war aus Abend und Morgen der erste Tag. Und Gott sprach, lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alle Tiere des Feldes und über das Gewürm, das auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen aus seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Weib. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und machet sie euch untertan und herrschet über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Und Gott sprach, sehet da, ich habe euch gegeben alle Pflanzen, die Samen bringen, auf der ganzen Erde und alle Bäume mit Früchten, die Samen bringen, zu eurer Speise. Aber allen Tieren auf Erden und allen Vögeln unter dem Himmel und allem Gewürm, das auf Erden lebt, habe ich alles grüne Kraut zur Nahrung gegeben. Und es geschah so. Und Gott sah alles an, was er gemacht hatte. Und siehe, es war sehr gut. Da ward aus Abend und Morgen der sechste Tag. So wurden vollendet Himmel und Erde mit ihrem ganzen Heer. Und so vollendete Gott am siebenten Tage seine Werke, die er machte und ruhte am siebten Tage von allen seinen Werken, die er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, weil er an ihm ruhte von allen seinen Werken, die Gott geschaffen und gemacht hatte. So sind Himmel und Erde geworden, als sie geschaffen wurden.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, manch einer mag den Kopf schütteln über uns. Seid ihr noch bei Trost? Da stiefelt ihr Woche für Woche in den Gottesdienst und bekennt tatsächlich, ich glaube an Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und dann lest ihr auch noch diese alten Geschichten, wie Gott die Welt geschaffen haben soll in 7 Tagen und so. Wir leben doch im 21. Jahrhundert. Wir wissen es heute doch besser. So ist mir letztes Jahr mal in einem Taufgespräch gegangen. Da wurde erzählt, dass die Kinder vom Kindergarten kommen und sagen, wir haben heute gehört, wie Gott die Welt geschaffen hat, wie er Sonne, Mond und Sterne schuf. Und dann sagten die Erwachsenen zu mir, naja, wir sagen den Kindern dann, ja, schön, dass ihr das gehört habt, aber wir wissen es doch besser. Heute am Sonntag Jubilate, liebe Gemeinde, antworten wir auf solche Anfragen nicht etwa, indem wir uns verschämt und verlegen wegducken, sondern indem wir trotzig und selbstbewusst erwidern, wir glauben das wirklich. Als moderne denkende Menschen bekennen wir uns ganz bewusst zu Gott, dem Schöpfer des Himmels und der Erde. Es ist kein Versehen und es ist auch nicht nur ein Übrigbleibsel aus früheren Jahrhunderten, das wir halt da noch mittransportieren. Glaubst du denn wirklich, könnten wir zurückfragen, dass die Vielfalt und die Ordnung in der Natur ohne Gott entstanden ist, ganz von selbst? Oder glaubst du wirklich, dass der Geist des Menschen, die Musik, die Kunst, die Fantasie, die Sprache, der Erfindungsreichtum rein materiell erklärbar sind? Ich glaube, du bist nicht ganz bei Trost, könnte man dem Skeptiker sagen, dass du nicht an Gott glaubst, den Schöpfer. Liebe Gemeinde, der erste Schöpfungsbericht, mit dem die Bibel beginnt und den wir gerade in Auszügen gehört haben, kann uns dazu anleiten, mit ganzer Freude zu Gott unserem Schöpfer uns zu bekennen. Ich möchte das anhand von drei Unterscheidungen versuchen, die unser Predigttext aus dem ersten Buch Mose benennt. Das erste ist, Gott schafft aus dem Chaos, heute würden wir sagen, aus so etwas wie einer toten, unstrukturierten Ursuppe, davon reden ja die Wissenschaftler teilweise, eine Welt, die vor Leben nur so wimmelt und die sehr vielfältig ist. Was wir heute Ursuppe oder vielleicht auch das Nichts, bevor überhaupt etwas entstanden ist, nennen, das heißt in der Bibel so. Und die Erde war wüst und leer. Also entweder war noch gar nichts da oder es war zumindest nichts, was lebt. Und Finsternis lag auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Und dann geht's los. Gott schafft, indem er auseinandersortiert, indem er scheidet und damit Strukturen schafft. Nur so funktioniert Leben. Da schied Gott das Licht von der Finsternis. Das können wir heute übrigens wissenschaftlich auch gar nicht besser erklären, als es in der Bibel steht. Die Materie, die hellen, leuchtenden Sterne sind nur erklärbar, im Moment zumindest, durch Antimaterie, durch schwarze Löcher. Licht und Finsternis eben. Es werde eine Feste zwischen den Wassern, das ist die nächste Unterscheidung, die da scheide zwischen den Wassern. Das Himmelsgewölbe, das schützt vor dem lebensfeindlichen Weltraum, den man sich damals halt voller Wasser vorstellte. Deswegen, es scheidet zwischen den Wassern über, da oben und den Wassern da unten, ist eine wasserfreie Zone oder eine wasserarme Zone quasi von Gott gemacht. Wir wissen das heute etwas anders. Wir wissen, dass die Himmelsfeste, die Gott geschaffen hat, eine gasförmige Atmosphäre ist. Aber es ist eben so, wie es in der Bibel heißt, eine bewundernswerte Schutzglocke über uns, eine auch verletzliche Schutzglocke, ohne die es niemals Leben auf der Erde gegeben hätte. Und dann heißt es noch, Gott schied Tag und Nacht und er schied trockenes Land und Meere. Lasst uns darüber heute am Sonntag Jubilate wirklich jubeln und Gott den Schöpfer darüber preisen, dass er Unterschiede geschaffen hat und damit Leben ermöglicht. Die ersten Unterscheidungen, von denen ich gerade gesprochen habe, die Gott schuf, die machten nun eine Vielfalt von Lebewesen möglich. Ohne Licht und ohne Festland, das gehört ja zu den Unterscheidungen dazu, keine Pflanzen und keine Landtiere. Und ohne die Meere keine Fische. Im Meer und auf dem Land ließ Gott diese Vielfalt entstehen und auch diese verschiedenen Lebewesen unterscheiden sich voneinander. Wieder tausenderlei, vielleicht sogar millionenfach Unterschiede. Ein jedes nach seiner Art, heißt es immer wieder. Wir wissen heute, dass das an den Genen liegt, die den Lebewesen eingepflanzt sind oder die den Bauplan der Lebewesen enthalten und die eben von Art zu Art verschieden sind. Aus einer Sonnenblume wächst kein Nussbaum und eine Stute gebiert kein Huhn, das wissen wir. Und die Möglichkeiten, da dann dazwischen was zu machen, Kreuzungen oder Neuzüchtungen zu schaffen, es gibt es ja bei den Pflanzen, ich glaube, die Zucchini ist so zwischen Gurke und Kürbis oder so. Also ich sage lieber nichts, sonst blamiere ich mich nur. Aber das geht. Aber es hat enge Grenzen. Verstehen Sie, es geht nicht. Ich kann nicht ein Pferd und einen Huhn kreuzen. Das können wir einfach nicht. Also ein jedes nach seiner Art, das ist so. So wie es halt da auch in der Bibel gesagt ist. Und wenn wir dann im Mai nach draußen gehen und dieses ein jedes nach seiner Art anschauen, die verschiedenen Pflanzen, die verschiedenen Formen, die verschiedene Farbenpracht, jede Pflanze anders, jede Pflanze irgendwie einzigartig, das Zwitschern der Vögel, den Fleiß der Ameisen, der uns manchmal auch ein bisschen ärgert, wenn sie dann auf die Zwetschgenbäume oder die Johannisbeersträucher gehen, und den Fleiß der Bienen, da können wir doch nur jubeln und staunen und Gott, den Schöpfer, loben und danken für diese Vielfalt, für diese Unterschiede, die er geschaffen hat. Herr, wie sind deine Werke so groß und viel? Du hast sie alle weise geordnet und die Erde ist voll deiner Güter. So heißt es im Psalm 104. Das bringt die Sache auf den Punkt. Kommen wir so langsam zu der zweiten Unterscheidung. Da ist ja auch noch der Mensch, der sich von Gott unterscheidet und doch nach Gottes Ebenbild geschaffen ist. Und dieser Mensch hat die Aufgabe, Gott zu loben. Und die Frage ist, ob das Gotteslob nur ein Hobby für ein paar wenige religiös veranlagte Menschen ist. Die einen, die gehen mit dem Blumenstrauß jetzt schon zur Mutter, die anderen schlafen aus und ein paar, die das halt so mögen, die gehen und loben Gott. Ich sage nein, sondern das Gotteslob, das ist eine kreatürliche Pflicht aller Menschen. Wo es unterlassen wird, Gott zu danken und ihn zu loben, da gerät der Mensch automatisch auf Abwege. Und deswegen ist es so wichtig, so wenige auch noch kommen von den 2000, die zu unserer Gemeinde gehören, dass wir es nicht aufhören, nicht ablassen, Gott in unseren Gottesdiensten zu loben und ihm zu danken. Der Apostel Paulus, der analysiert es sehr gut. Er sagt in Römer 1, überall, wo Menschen dem Schöpfer gegenüber gleichgültig und undankbar werden, da fangen sie automatisch an, das Schöne und Starke in der Welt zu vergöttern. Sie knien dann nicht mehr vor unserem Schöpfer, sondern sie knien sich vor dem Geschaffenen hin, als wäre es göttlich. Sie knien vor dem Geld, sie knien vor dem Besitz, sie knien vor den Sternen und Weltelementen, sie knien vor dem sexuellen Erlebnis oder vor dem Konsum. Sie knien vor sich selbst und machen sich durch all das letztlich kaputt. Dafür hat Gott uns nicht geschaffen. Im Schöpfungsbericht lesen wir ja einiges über die Bestimmung des Menschen. Gott, er macht uns ganz groß, er ehrt und krönt uns. Er erschuf uns nach seinem Bilde, so haben wir es gehört. Das wird von keinem anderen Lebewesen so gesagt, nur vom Menschen. Und dann vertraut uns Gott seine wunderbare Schöpfung an. Er gibt sie quasi in unsere Hand, damit wir verantwortungsvoll darüber herrschen, so wie es im ersten Schöpfungsbericht heißt. Im anderen, in Genesis 2, heißt es, bebauen und bewahren, was wir dazu sehen müssen, denn so ist es gemeint. Herrschen, indem wir bebauen und bewahren. Die ganze Ordnung und Vielfalt der Schöpfung von Gott in unsere Hand gelegt. Was für eine Ehre. Und dass wir als Mann und Frau geschaffen wurden und dass aus uns eine Familie werden soll und aus allen Familien eine große Menschheitsfamilie, das ist übrigens auch eine Unterscheidung, Mann und Frau, auch etwas Wunderbares, dass es das gibt. Was ist das für ein Auftrag? Es hängt ja auch mit Muttertag ein bisschen zusammen. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und machet sie euch untertan. Dass die Erde voller Menschen ist, das war Gottes Wunsch, Gottes Plan, Gottes Auftrag. Das hebräische Wort für segnen, Gott segnet sie, heißt ja, heißt auch preisen. Gott, der uns so sehr ehrt und so segnet, den müssen wir also auch segnen, also preisen und ihm danken. Wir müssen anerkennen, dass wir auch als Krone der Schöpfung trotzdem nur sterbliche Menschen sind und keine Götter. Vor ihm, vor Gott allein, müssen wir knien. Und das tun wir, zumindest symbolisch, ja auch in jedem Gottesdienst. Insbesondere, wenn wir bekennen, ich glaube an Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Die Schöpfung braucht Gottesdienste. Und Gott, den Schöpfer, feiern, ist das Beste, was wir tun können. Ohne Gotteslob versinkt die Menschheit in Streit, Unrecht, Hass, Missbrauch, Zerstörung und Krieg, was wir ja überall sehen und erleben. Das war die zweite Unterscheidung zwischen Gott und Mensch, wobei das eben dieses angemessene Gleichgewicht haben muss. Gott segnet uns und wir, hebräisch gesehen, segnen ihn, preisen und loben ihn. Die dritte Unterscheidung ist die zwischen Arbeit und Ruhe. Glauben Sie, dass die Schöpfung für Gott anstrengend war? Glauben Sie, dass er hinterher Gliederschmerzen oder Muskelkater hatte? Glauben Sie, dass er müde war und sich wirklich ausruhen musste? Wenn wir genau nachlesen, wie Gott die Welt schuf, dann sieht das nicht danach aus. Es heißt immer wieder, und Gott sprach, und dann heißt es, und es geschah. Er hat sozusagen keinen Finger krumm machen müssen dafür. Er musste nicht mit letzter Kraft den Mond hinter die Erde schieben oder so, sondern er musste nur Befehle geben und schon entstand das, was er wollte, was er sich vorstellte. Übrigens ist das auch ein Unterschied zwischen dem biblischen Schöpfungsbericht und den Schöpfungserzählungen anderer Kulturen. Und es verkündet uns, wie erhaben unser Gott ist gegenüber allem anderen, was man vielleicht auch Gott nennen könnte. Er schuf das All allein durch sein Wort. Warum ruhte Gott dann aber? Wir lesen, und so vollendete Gott am siebenten Tag seine Werke, die er machte, und ruhte am siebenten Tage von allen seinen Werken, die er gemacht hatte. Er ruhte nicht für sich, sondern er ruhte für uns. Damit wir sehen, wie wichtig dieser dritte Unterschied ist, Arbeit und Ruhe. Wir lesen ja auch unmittelbar im nächsten Satz dann in der Bibel, und Gott segnete den siebenten Tag und heiligte ihn, weil er an ihm ruhte von allen seinen Werken, die Gott geschaffen und gemacht hatte. Also dieser siebte Tag ist ein ganz besonders von Gott gesegneter, eingerichteter Tag, der Sabbat, hebräisch wörtlich die Ruhe oder das Aufhören, also aufhören zu arbeiten auch mal. Das ist ähnlich schon zum Thema, wie ich schon zum Thema Lobpreis gesagt habe, für uns Menschen keine Kür. Der Ruhetag ist von Gott so angeordnet, er ist geheiligt und das heißt, er gehört Gott. Und diesen Wechsel von Arbeit und Ruhe, den hat Gott zu unserem Wohl geschaffen, hat Jesus auch mal bestätigt. Der Sabbat ist um des Menschen willen da und nicht umgekehrt. Für uns ist das geschaffen. Wenn wir also am Sonntag wirklich ruhen von unserer Arbeit, dann müssen wir uns nicht dafür entschuldigen. Und es ist fatal, wenn wir mit der Ruhe, mit dem von Gott angeordneten heiligen Tag so umgehen, als wäre es eben doch Kür, als könnten wir ganz gut auch ohne sie auskommen und manchmal, wenn wir Lust haben, dann ruhen wir eben auch jeden siebten Tag. Wir kommen ohne diesen siebten Tag nicht aus, ohne diesen Ruhetag, ohne irgendwann letztlich vor die Hunde zu gehen. Noch ein letzter Gedanke. Wir haben über die Erschaffung von Himmel und Erde nachgedacht. Sechs Schöpfungstage, ein Ruhetag, Gottes Unterscheidungen. Aus dem Chaos macht er eine strukturierte, vielfältige Welt. Er unterscheidet zwischen Arbeitstagen und Ruhetagen und er unterscheidet eben auch zwischen Gott und Mensch. Heute am Jubilate werden wir daran erinnert, dass das noch nicht alles ist. Wir warten noch auf den großen Schöpfungstag Gottes. Ich will einfach mal sagen, auf den achten Schöpfungstag. Den Tag, an dem der Schöpfer seine erste Schöpfung, in der wir jetzt leben und die wir heute genießen können, verwandeln wird in eine noch viel herrlichere neue Schöpfung. Mitte und Herr dieser neuen Schöpfung ist Jesus Christus, den Gott von den Toten auferweckt hat. Und dadurch, dass wir zu Christus gehören, tragen wir ein Stück weit diese neue Schöpfung schon in sich, in uns. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. So heißt ja auch unser Wochenspruch. Deshalb jubelt über die Schönheit dieser Welt, die doch vergänglich ist. Jubelt aber noch viel mehr über die Schönheit jener neuen, unvergleichlich herrlicheren Welt, die uns in und mit Christus erwartet. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.